Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer neuen Folge Immo-Kompass, dein Podcast rund ums Thema Immobilien. Wie immer bin ich heute nicht alleine, der liebe Frido ist mit am Start, aber wir haben heute auch einen ganz speziellen Gast. Frido, ich glaube, du freust dich sehr, dass er da ist. Ja. Du hast ja quasi lange darauf gefiebert, dass wir über das Thema heute sprechen können. Ich will dem auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Stell du doch mal unseren heutigen Gast gerne vor.
Ja, danke dir, Torben. Daniel heißt unser heutiger Gast. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo Frido, danke für die Einladung.
Ja, dich erwähne ich tatsächlich häufiger in Gesprächen, und zwar immer mit einem Beispiel. Du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich das inzwischen ein bisschen, anders darstelle, als es wirklich ist. Ich sage nicht immer, ich habe da einen Kumpel, der hat Smart Home für mich als Laien auf eine echt coole Stufe gebracht. Der hat das Haus so automatisiert, wenn morgens seine Frau aufwacht, leuchtet nur auf ihrer Seite des Bettes das Licht. Sie bekommt den Weg geleuchtet. Ihr Badezimmer hat das für die perfekte Temperatur, beziehungsweise das Bad die perfekte Temperatur. Und wartet ihr Kaffee mit ihrer Musik bei ihrem Licht. Und wenn sie das Haus verlässt, ist alles wieder aus. Und das Gleiche gibt's nochmal für dich.
Das stimmt tatsächlich immer noch so. Es gibt allerdings jetzt noch eine coole Erweiterung. Und zwar, sie kriegt auch jeden Morgen passend zum Tag und zu dem, was in ihrem Kalender steht, eine freundliche Begrüßung, tatsächlich durch Alexa ausgespielt, dann KI generiert. So, guten Morgen, liebe Anna. Und heute steht das bei dir an. Und der Daniel wünscht dir da ganz viel Erfolg und verpasst deinen Biss nicht. Und manchmal auch etwas anzüglich dabei, wo ich dann immer noch die Nachricht auf dem Weg zur Arbeit bekomme, dass das ein Schnuff drüber war. Aber freue mich trotzdem drüber, ja, nur so ein bisschen personalisierte Morning-Begrüßung reinzubringen.
Ach, cool. Ja, crazy. Ja. Okay, also Thema Smart Home. Jetzt, das ist für mich, also ich sag mal, die meisten, die so an das Thema Smart Home denken, so ist es bei mir, ja, ich sag mal, grundlegend ehrlicherweise auch immer noch. Man denkt an bunte Lampen, die man irgendwie verstellen kann, überhaupt Lampen, die man einstellen kann. Ich glaube, das ist so gefühlt für jedermann der Einstieg gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das
geht
ist
auch
ja nicht.
Immer noch, ja.
Ja, es geht auch immer noch, und es geht bestimmt auch tausendmal smarter, als dass ich nur mein Licht an und ausmachen kann per Handy.
Du beschreibst gerade mich, Frido. Also das Einzige, was ich Smart Home-mäßiges habe, ist in meinem Hintergrund, sind diese Philips Hue-Leuchten, die ich über die App steuern kann, und da fühle ich mich schon wie, keine Ahnung, also ja, also ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Oder die Heizung.
Das heißt, du sitzt auf der Couch und sagst, ich will jetzt das Licht anmachen, suchst dein Handy raus, entsperrst es, öffnest die App, wartest, bis sie es verbunden hat, um dann zu sagen, jetzt Licht an. Und das ist
Smart Home.
Genau, so habe ich auch mal angefangen, ja.
Ja, und ich bin darauf hängen geblieben.
Genau. Also okay, andersrum, bevor wir jetzt starten, was du alles hast, was ist denn Smart Home eigentlich? Also es ist jetzt nicht nur Lampen an und aus, sondern was gibt's genau da alles? Vielleicht auch technisch, was erzähl einfach mal, was dir dazu
einfällt. Das ist eigentlich genau das, was Torben gerade beschrieben hat. Das ist es nämlich nicht. So für mich, also ich glaube, da kann man jetzt drüber diskutieren, was Smart Home ist. Aber was es für mich ist, ist, man merkt nicht, dass es da ist. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie die App überall, die ich öffnen muss, oder spezielle Schalter, wo coole Displays drauf sind, sondern es ist erstmal zu Hause, nicht nur, auch teilweise unterwegs. Zum Beispiel ein Beispiel, die Garage öffnet sich automatisch, das Garagentor, wenn man sich hinbewegt oder wenn man im Auto sitzt, den Sitzgurt einklingt, dass das Garagentor hochfährt, solche Geschichten. Aber das ist so der unsichtbare Begleiter im Alltag, der dir erst dann auffällt, wenn er nicht mehr da ist. Also ich merke es ganz, ganz krass. Ab und zu besuche ich meine Eltern in Hessen, und Überraschung, die sind eine andere Generation und noch nicht so smart. Und permanent lasse ich das Licht im Bad an, ich schließe die Haustür nicht ab und. Und dann merkt man so, wie sehr einem das doch fehlt. Also es ist so blöd gesagt, es ist dieser unsichtbare Begleiter, der einem so diese ganzen kleinen Dinge im Alltag abnimmt. Und jetzt muss man dazu sagen, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der Allerklügste, und mein Gehirn hat einfach sehr begrenzte Kapazitäten. Und alles, was ich in dieses Gehirn reinstecke, habe ich immer Angst, dass das irgendwie meine PIN-Nummer oder irgendwas anderes verdrängt. Und deswegen war so ein bisschen das Ziel, möglichst viele Dinge so auszulagern, dass ich darüber überhaupt keinen Gedanken mehr verschwenden muss. Und das ist auch tatsächlich, also Smart Home ist kein Projekt, das ist eine Reise, die ich jetzt schon, ich glaube jetzt, würde ich sagen, seit fast 10 Jahren angefangen habe, also wirklich mit den allersimpelsten Sachen und sich das über die Zeit immer und immer wieder erweitert hat. Es kam mittlerweile, gibt es ganz, ganz tolle Hardware-Gadgets, die bezahlbar sind, die dazukommen. Softwaremäßig hat sich ganz, ganz viel getan. Also ich habe damals angefangen mit einer Lösung, da musstest du alles noch einzeln auf Code-Basis und Line-Ebene, und das war das Tollste und Coolste, wenn du irgendwie hier geklatscht hast und da hinten irgendwie eine LED geleuchtet hast. Das waren so meine ersten Projekte, auch ganz noch mit Löten und allem. Und wo man sagt, da ist man heute schon out of the box, einfach mit Sachen, die so kommen, schon einfach da, die schon sehr, sehr viel weiter sind. Und Smart Home ist, wenn man es mal hat, will ich sagen, Lebensgefühl ist vielleicht übertrieben, aber es bringt doch ganz, ganz viele unangenehme Kleinigkeiten und manchmal auch größere Dinge. Ne? Ich kann mich zum Beispiel in meinem Haus nicht mehr aussperren und solche Dinge. Also Schlüsseldienste brauche ich nicht mehr. Und das ist ein großes Thema Sicherheit, je nachdem, wo und wie man wohnt, wo das einfach ganz, ganz viel dazu bringt. Aber es ist es ist immer eine Kombination aus vielen, vielen verschiedenen Sachen, die zusammenkommen, die so aus meiner Sicht das Ziel haben sollten, den Alltag zu erleichtern, wie du schon hast, den Mental Load zu reduzieren. Aber das ist nie Ding zum Selbstzweck. Also natürlich, man bastelt mal an verschiedenen Projekten. So, ich habe jetzt hier das Thema Weihnachtsbaumbeleuchtung, ist dieses Jahr irgendwie bei mir auf der Agenda, und dort in den Weihnachtsbaum verschiedene KI-generierte Bilder irgendwie reinzuzaubern. Das sind dann schon so Dinge, wo man sagt, da ist dann so der Spieltrieb selber. Aber so diese 90% der Basis der Dinge, die ich in dem Smart Home habe, sind über die Jahre gewachsen, um immer wieder so kleine Alltagsprobleme und Alltagsnervigkeiten zu lösen. Einfaches
das
Beispiel.
Das heißt, es war ursprünglich einfach so dieses, was du gesagt hast, ne, die Lampe, jetzt sei es durch Klatschen oder durch Sandy irgendwie oder die Heizung über das Smartphone regulieren zu können. Und dadurch hat sich dann quasi so, ja, die
das
Lawine
muss doch
Rollen
mehr
bewegt.
Gehen. Ne? Da muss, ja, das genau. Muss doch besser werden. Da geht doch noch. Ja. Das kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt eine App aufmachen muss. Wieso geht das nicht automatisch? Und dann kommt so der Spieltrieb und diese Neugier, die man einfach hat, mit Technik begeistert. Und wie gesagt, mittlerweile hat sich sehr, sehr viel getan in dem Bereich. Man muss nicht mehr so viel löten, man muss nicht mehr selber Assembler programmieren oder sonst was, sondern da geht schon sehr viel einfach so auf viel, viel einfache Art und Weise zu kombinieren.
Aber wie hast
was
du das dann?
Mach wieder. Okay. Was ist denn, was mir gerade so in den Sinn kam? Was ist denn so bei der Anzahl an Dingen, die du jetzt auch einleitend genannt hast oder jetzt auch, wo du gesagt hast, Mensch, da muss doch mehr gehen. Was gibt es denn so ein Teil, ein Feature oder sonst irgendwas, wo du sagst, das ist das Coolste? Vielleicht ist es auch das Aktuellste. Da hat man ja immer noch vielleicht so am ehesten Freude oder.
Also es gibt natürlich Sachen, wo ich sagen würde, die sind besonders beeindruckend. Also gerade, was man jetzt sieht, so generative KI, sowohl in Text als auch in Bildern, was man damit machen kann. Aber tatsächlich auch nach längerem Überlegen würde ich sagen, dass eigentlich so das coolste Feature ist ein total simples und einfaches. Und zwar, ich habe Raffstor-Rollos. Also nicht diese normalen Rollos, diese Panzer-Rollos, die runterfahren, sondern so Lamellen. Und wenn diese Lamellen, wenn das Fenster der Rollladen zu ist, sind diese Lamellen geschlossen, da kann ich reinschauen. Dann kippe ich das Fenster und dann kippen die Lamellen. Und dann habe ich quasi die frische Luft. Wenn ich das Fenster wieder zumache, kippen die wieder zurück. Und das ist sowas, das ist halt ultra nervig, weil was bringt es mir, das Fenster zu öffnen, wenn die Lamellen zu sind? Es kommt keine frische Luft rein. Und das ist so eine, finde ich, so eine ganz tolle Kleinigkeit. Es geht einfach nur so 2 Sekunden, so bzzz, und dann mache ich das Fenster zu und dann geht's wieder zurück. Und das ist für mich tatsächlich eins der coolsten integrierten Features, die man so haben kann.
Also ich habe ja relativ wenig Ahnung davon. Ich bin weder jetzt so übermäßig daran interessiert, noch technisch irgendwie so affin, aber vielleicht um bei dem Beispiel zu bleiben, wie kriegt man das denn heutzutage realisiert? Also muss man da irgendwie ein zusätzliches Tool ans Fenster bauen, das erkennt, dass es auf Kipp ist, was dann irgendwie wiederum mit irgendeiner Software der Lamellen kommuniziert? Oder?
Das ist eine gute Frage und wie Theodor Fontane gesagt hat, ein weites Feld. Also sobald man sich nämlich anfängt, ich glaube, das ist sowas, am Anfang ist es relativ simpel, wo man sagt, naja, ich tausche eine Glühbirne aus und habe die App und kann die steuern. Das kann man sehr, sehr gut greifen. Aber irgendwann entwickelt man so eine gewisse Denkmuster, dass man sagt, ich möchte bestimmte Dinge automatisieren. Ich habe eine Idee für eine Automatisierung. Mhm. Und dann fängt man sich an zu überlegen, welche verschiedenen Lösungswege gibt's da. Und die fängt man dann an, gegeneinander abzuwägen. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt neu baut, kann man sich direkt einen Sensor ins Fenster, den gibt es bei den meisten Fensterherstellern, kann man sich einbauen lassen, fest verkabelt, der wird dann irgendwo hingelegt und dann kann man das so hinter, also so einbinden. Und das heißt, die erste Frage, die man sich immer stellt, ich brauche einen Sensor, der mir den Stand anzeigt. Und das wäre zum Beispiel bei der Option Fenster, heißt es, okay, also ein Fenster kann ja in Deutschland, im Vergleich zu anderen Ländern ist es nicht so, aber in Deutschland hat man ja mehrere Optionen, wie so ein Fenster sein kann. Ein Fenster kann geschlossen sein. Ein Fenster kann gekippt sein. Ein Fenster kann offen sein. Ein Fenster kann aber auch geschlossen und nicht abgeschlossen sein. Mhm. Und das heißt, das sind schon mal diese ganzen Modi, die ganzen Stati, die ein Fenster haben kann. Welchen davon brauche ich für das, was ich vorhab? Und wie lese ich den aus? Wie integriere ich den in mein bestehendes System? Wie sorge ich dafür, dass der belastbar ist, sprich auch zuverlässig ist? Da gibt es dann verschiedene Funkstandards, da gibt es verschiedene Kabelmöglichkeiten, verschiedene Software. Dann, was kostet das? Und wie aufwendig ist das teilweise vielleicht auch umzubauen? Und diese ganzen Fragen. Und irgendwann merkt man so für sich, glaube ich, dass man so ein bestimmtes Baukastensystem hat, wo man sagt, ich habe verschiedene Komponenten, die sich auch manchmal leider ein bisschen ansammeln. Ich habe da irgendwann mal vor 2 Jahren so ein bisschen Tabula Rasa gemacht und so die Anzahl der Kernkomponenten reduziert und dann gesagt, ich kaufe mehr aus diesen Systemen raus. Und dann habe ich den Sensor, der mir sagt, das mache ich jetzt. Aber ein Sensor, ja, ist schon cool. Aber wo ich sagen muss, das eigentlich Coole am Smart Home sind eigentlich Aktoren. Das heißt, das kann man wirklich so, ich stehe manchmal immer noch so und rufe dann so Fenster auf und dann gehen so alle Fenster auf und alle Rollos gehen auf und so. Und das ist einfach für mich immer noch die große Faszination. Ich kann irgendwie über Sprache oder, keine Ahnung, über bestimmten Ablauf, der eine Automatisierung auslöst, einfach Dinge bewegen im echten Leben. Und das war so, da hat es mich dann gecatcht. Also das eine ist so, ja cool, ich weiß, wie warm es im Wohnzimmer ist, aber kann ich auch eigentlich auf so ein 10 € irgendwas Thermometer gucken? Nein, aber ich will jetzt verschiedene Auswirkungen auf die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit, damit sich kein Schimmel im Bad bildet und. Und sobald ich wirklich Sachen aktiv irgendwie in der Welt verändern und steuern und bewegen kann und das über einen Mausklick, da wurde es für mich cool und hab's halt hier und da an der anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen übertrieben und so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber wenn du bei dem Fenster wieder bist, das sind dann genau diese Fragen, die musst du dir stellen. Wie kenne ich den Status vom Fenster? Wie kenne ich den Status vom Rollo? Gibt es noch Randbedingungen, die da wichtig sind? Also ich will ja zum Beispiel, will ich das nur tagsüber haben oder will ich das abends haben oder will ich das zu bestimmten Zeiten? Wann ist das Rollo überhaupt unten? Oder kann es sogar sein, dass, also das wird einem auf der Reise sehr oft passieren, man hat sich das total toll ausgedacht und alles programmiert und dann testet man das und dann funktioniert man das und auf einmal macht man das Fenster auf und das ganze Rollo fährt runter, damit es wieder ein Stückchen auffahren kann. Und das ist dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also diese Fails, die passieren ganz, ganz viel auf dem Weg und dann braucht man einen sehr leidensfähigen Partner im Haus, der das mitbegleitet, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Güte. Schön ist auch immer, also meine Frau sagt immer zu mir, sobald ich irgendwie auf Dienstreisen bin oder weg bin, geht das Haus kaputt. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das eigentlich gar nicht so. Die Sache ist, ich bin sonst nur im Homeoffice und repariere die Sachen sofort wieder. Und dann fällt dir das nicht auf, dass da was kaputt war. Aber es wird besser über die Zeit. Und irgendwann hat man dann sein gehärtetes System für den Bereich. Und dann fasst man es aber trotzdem wieder an. Und man macht Sachen anders und smarter und schneller und auch gerade, wie gesagt, das, was mit KI im Moment passiert, da gibt es viele Optimierungen, die darüber auch laufen. Und ja, also wenn ich den Sensor habe, ich habe den Aktor, dann muss ich mir überlegen, wie bringe ich die zusammen und lege dann noch ein sinnvolles Regelwerk mit Rahmenbedingungen drauf. Ne? Soll das passieren, bestimmte Sachen nur, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich eben gerade nicht zu Hause bin oder nur einer zu Hause ist, Tageszeit, Luft, Temperatur. Ist der Kamin an? Ist der Kamin aus? Da gibt es 1000 Millionen Wege. Und deswegen ist, glaube ich, immer das allererste immer wichtig, so viel Daten von Sensoren zu sammeln wie möglich an einem zentralen Punkt.
Okay. Das ist die Frage natürlich. Dann direkt mal, die Daten willst du sammeln. Und jetzt auf Software, oder bevor wir auf Software-Ebene gehen, Hardware-Ebene. Ich weiß, dass du, oder ich weiß in deinem Fall, dass du das ja alles mehr oder weniger nachgerüstet hast. Das heißt, wenn du neu bauen würdest, ist es immer ein bisschen einfacher. Aber auch nachrüsten ist ja wieder so ein anderes Thema. Quanta Costa, der Spaß.
So,
es geht, also, klar, es kommt drauf an. Ich würde sagen, genau. Ich sage jetzt mal aus dem Bauch heraus, die Lösungen, wo du möglichst wenig selbst irgendwie machen musst, sind wahrscheinlich die teureren. Obwohl ich glaube, dann auch die Features nicht so cool sind.
Glaube, das muss jeder für sich so ein bisschen auch so gucken, wo ist er, wie viel Zeit und Lust hat er, sich da rein zu fuchsen. Also bei mir war es so, das ist so wirklich so wie so ein Virus. Du bist irgendwann infiziert. Und dann bist du drin und dann wächst das System auch und dann merkst du auch irgendwann, dass du an die Limits stößt. So der Klassiker, was viele irgendwie haben, ein iPhone, ein Google Phone und dann irgendwie Google Home oder eben Alexa oder Apple Home, wo man einfach sagt, da kann man so ganz einfach und simpel sich kompatible Geräte kaufen, steht ja immer drauf, also sind ja mittlerweile sehr, sehr viele. Da kann man da ein einfaches Regelwerk festlegen und dann ist das schon mal für den Anfang gut. Ich glaube, die Sache ist, man muss sich halt dann so selber so ein bisschen überlegen, will ich eigentlich noch mehr? Und in dem Moment, wo ich anfange, viele verschiedene Datenquellen zusammenzuführen, die jetzt drüber hinausgehen, über dieses, ich kaufe das eine System, das eine Heizungssystem. Und in diesem Heizungssystem kriege ich von dem Heizungssystem das Thermostat und ich kriege den Heizungssteuerung und. Was dann oft teilweise auch einfach unverschämte Preise hat, wenn man sich Alternativprodukte anguckt, dann kostet ein Heizungsthermostat nicht 130 Euro, sondern nur noch 25. So, das ist aber, passt da nicht mehr in das System rein. So, und dann wird es dann schon dünn und eng bei diesen Standard-On-Phone-Lösungen. Dann brauche ich wieder eine zweite Bridge und dann habe ich auf einmal die U-Bridge da stehen für die Lampen, die Heizungsbridge, die irgendwas, die fürs Schloss, die für die. Und dann habe ich da 20 Kisten nebeneinander stehen, die auch alle Strom fressen und die ich dann irgendwie mit ganz viel Liebe und Mühe und Gewalt versuche, in so einen Apple Home zu bringen. Und ja gut, das kann ich dann vom Handy aus machen, aber jetzt will ich vielleicht auch ein Gerät, was nur mit dem einen Hersteller kompatibel ist und mit dem anderen nicht. Und da wächst man dann so rein und kommt an seine Grenzen. Und ich glaube, das kann man vorher nicht sagen. Also ich würde jedem sagen, ja, kauf dir mein Hardware-Setup, weil damit kommst du schon sehr, sehr weit. So, das werden aber die wenigsten Leute wahrscheinlich bereit sein, investieren zu wollen. Ich habe auch ganz klassisch mit Raspberry Pi angefangen. So ein Teil kostet im Fertigpaket irgendwie 50 Euro. Da installiere ich eine Open-Source-Software drauf. Und dann habe ich da schon mal 95% aller Sachen mit abgedeckt. So, mittlerweile steht bei mir ein nicht ganz unausgewachsener Server im Keller mit einem Unify-Switch und Unify-Access-Points und dann ist man schon mal sehr schnell in einem mittleren vierstelligen Bereich, den man da investiert für Hardware-Ausstattung, die allerdings auch gewisse Konfigurationen erlaubt, gewisse Sicherheitsvorkehrungen erlaubt, was man jetzt so mit der Standard-Fritzbox nicht braucht. So, braucht es jeder? Mich fragt's natürlich. Absolut, sollte das jeder brauchen. Hat jeder, also will ich, dass das jeder hat? Nein, weil die Leute, wo ich gesagt habe, die brauchen es, die rufen mich an und sagen, geil, das geht nicht. Jetzt erklär mir mal, wie man macht. Und so viel Zeit und Lust habe ich dann nicht, die ganzen Leute zu verarzten.
Also es klingt für mich auf jeden Fall so, dass man schon ein gewisses Interesse daran haben muss, an dieser Technik und sich da so hineinzuversetzen, weil wenn ich so in mich reinhöre, was du so erzählst, denke ich mir so, ja, das klingt schon alles irgendwie cool. Jalousien, die Lamellen klappen auf, wenn man Fenster auf Kipp macht, dann denke ich mir auch so, ja, okay, wie komplex ist es denn, wenn man mal irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich automatisiert, dass die runterfahren, jetzt will ich aber mal kurz auf die Terrasse und wenn ich die Tür ganz aufmache, dann habe ich die Automatisierung noch nicht drin, dass die wieder hochfahren, dann muss ich es irgendwie manuell machen, aber dann kann ich es nicht mehr am Schalter an der Wand machen, der daneben ist, weil ich jetzt was anderes umgebaut habe und dann muss ich erst in den anderen Raum gehen. Also inwieweit ist es vielleicht auch gerade so in der Anfangsphase mehr nervig, weil man das erstmal alles in Gang kriegen muss, weil gewisse Dinge dann vielleicht doch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Oder man hat Gäste zu Hause, die das nicht kennen und dann die Tür aufreißen und sag mal, wie komme ich denn hier raus? Was ist denn, ne? Hier drückt man auf deinem Handy die Taste, dass ich rauskomme. Also wie viel Erleichterung ist es dann im realen Leben, wenn man eben nicht alleine darin wohnt und alleine, sage ich mal, die Abläufe kennt, die auf einen selber abgestimmt sind, sondern wenn man mal irgendwie das Haus voll hat mit Gästen oder aber auch wie wartungsintensiv ist diese ganze Technik. Du hast es gerade gesagt, von irgendwelchen Bridges, irgendwelchen Brücken für Lichter und so weiter und so fort. Ist das am Ende dann trotzdem noch Erleichterung?
Fragen.
Ich konnte nicht auf die eine zukommen, nein, da schossen mir dann noch so mehrere rein. Also nimm dir die dir als letztes in Erinnerung geblieben ist.
Also tatsächlich, es gibt, wenn man sich mal angefangen hat, mit diesem Thema insgesamt zu beschäftigen, kommt man in so eine Community rein, wo es Leute bis aufs Blut ausreizt. Und da gibt es ein Konzept, das ist der sogenannte WAF, der Woman Acceptance Faktor. Und der ist tatsächlich eine weiche Größe, die im Smart Home eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil es das eigentlich ist, was du ansprichst, so dieses jemand, der keine Lust hat, sich so überhaupt gar nicht mit dem Thema zu befassen, wie einfach ist es zu bedienen? Auf so einer Skala von X bis X. Und wenn dieser WAF sehr niedrig ist, sollte man sich überlegen, ob dieses Konzept und die Automatisierung die richtige ist. Um nochmal so zurückzukommen, wie man damit anfängt. Also ich glaube, man muss ein gewisses Interesse dran haben, coole Dinge zu automatisieren. Also wenn ich sage, ich möchte, dass das automatisiert ist. Und ich glaube, dass das technische Wissen, was man braucht, um sehr, sehr weit zu kommen, das ist ganz wie bei allen Dingen, womit man sich neu beschäftigt. Am Anfang ist es, man hat ein neues Tool, man weiß nicht, wo man klicken muss und so weiter. Da gibt's aber gerade für das, wo ich aber ein großer Verfechter von bin, von Open-Source-Lösungen, da gibt's so viele tolle YouTube-Videos, die haben wirklich so, wie installiere ich das? 10-Minuten-Video, wirklich für Dummies, Klick bei Klick. Wie richte ich die ersten Sachen ein? Und dann fängt man in der Regel schon an, selber ein bisschen rumzuspielen. Also das ist ganz viel, ich muss nicht programmieren können dafür. Ich kann ganz viel einfach wirklich durchklicken und so ein ganz, ganz grobes Verständnis von IT. Also wirklich sozusagen, da ist ein Sensor und ein Sensor liefert Daten und der hat drei verschiedene Datenfelder, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batteriezustand zum Beispiel. Das ist ein Konzept, das ist ja jedem klar und jetzt kann ich sagen, jetzt kann ich jeden dieser einzelnen Punkte nehmen und sage dann der Software, wenn die Temperatur da ist, dann geh bitte und mach diese Lampe an. Oder so der Klassiker, der Bewegungsmelder im Bad ist aktiviert, mach die rote Lampe vorm Badezimmer an. Damit der draußen weiß, ist, die Toilette ist besetzt. So, und sowas ist, um wirklich von null bis, ich habe jetzt die Hardware, ich gehe mal davon aus, du hast die Lampe schon rangeschraubt, du hast diesen Bewegungsmelder schon irgendwie platziert, ist das innerhalb, wenn du wirklich noch gar keine Ahnung davon hast und bei null startest, kannst du das in einem halben Tag machen. Jetzt willst du, dass die Lampe grün leuchtet und dass zusätzlich noch Alexa sagt, jemand ist auf der Toilette. Da brauchst du dann von da nur noch eine Stunde oder zwei. Mhm. Und so werden diese Fristen kürzer. Das heißt, du musst, glaube ich, bereit sein, dich generell mit dem Thema zu befassen. Es macht auch total Sinn, sich verschiedene Systeme anzuschauen. Also da gibt's verschiedene Philosophien in der ganzen Thematik. Und dann eben auch so zu gucken, was sind so die Hardware-Teile, die dich interessieren. Und da ist halt auch oft Kosten eine Frage, sondern wieder im Thema Zuverlässigkeit kommt. Also der Klassiker ist kein X, hat irgendwie, glaube ich, jeder schon mal gehört, was das ist. Das bauen viele Leute in neue Häuser ein. Das ist ein sehr, sehr kostspieliges System, was man einbauen kann, um so Automatisierungen zu machen, beziehungsweise nicht man, sondern man muss jemanden dafür bezahlen, diese Automatisierung zu machen. Mhm. Wird einem so ein bisschen verkauft als, ja, ist gar kein Problem, dann kannst du jetzt mit dem Lichtschalter nicht mehr in dem Raum das Licht anmachen, sondern in dem anderen, das kann man einfach umprogrammieren. So, ja, man kann das, wenn du das aber als Privatperson möchtest, musst du dafür eine Software kaufen, die 1.000 Euro kostet. Weil sonst fehlt dir die Lizenz, diese Steuerung selber zu übernehmen. Mhm. Wenn der Hersteller oder der Installateur das nicht sogar ausgeschlossen hat, dass du das überhaupt darfst. Und deswegen bin ich persönlich mit diesen kommerziellen Systemen, die so in der Preisklasse liegen, dann kostet halt auch so ein Rauchmelder auf einmal 250 Euro. Und ich sage, naja, den ich habe, der kostet halt 35 und gibt mir genauso die Daten und gibt mir genauso die Meldung. Und das kann man jetzt sagen, gut, das mache ich bei einem Rauchmelder. Jetzt hat man 7 Räume oder 8 Räume. Dann ist das auf einmal schon wieder viel Geld. Und dann ist das gleiche mit den Fenstersensoren. Ja, die kann man alle fest verkabeln und vom Hersteller und mit KNX und so. Das muss man eben wissen. Wenn man jetzt sagt so, Geld ist bei mir jetzt nicht der limitierendste Faktor und ich habe auch ehrlich gesagt keine Zeit, weil ich so oft auf meiner Yacht bin, dass ich mich damit auseinandersetze. Dann bezahle ich einfach jemanden, weil ich das haben will und dann baut er mir ein KNX ein und das ist total stabil und sicher und dann habe ich damit keine Sorgen. Aber das ist nicht meins, wo ich sage so, ich will halt so ein bisschen auch dieses Gefühl, so in so einem Haus der Zukunft zu sein. Mhm. Da sagst du einfach, Dinge automatisch passieren und so ein bisschen Magie auch teilweise hier und da. Und da kommt man damit ehrlich gesagt nicht weit, weil das kann man so als Privatperson, man muss sich dann schon sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen. Beispiel KNX gibt es halt einen Haufen Fortbildungen, die auch nicht günstig sind, um das zu lernen. Und da glaube ich einfach, gibt es andere Lösungswege, die für andere Leute vielleicht besser sind.
Jetzt sind wir schon beim Technischen.
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine deiner Fragen irgendwie beantwortet habe. Aber genau, das Thema, es sind mehrere Leute im Haus. Das ist tatsächlich so, dass als ich damit angefangen habe, habe ich alleine gewohnt. Und das war für das Thema war das super. Weil zum Beispiel, wenn ein Bewegungsmelder in deiner Wohnung angeht, dann bist du das. Punkt. Und dann weißt du, in welchem Raum du bist. Jetzt hast du auf einmal zwei Leute oder drei Leute und vier Leute. Und das bringt sehr, sehr viele Automatisierungen dann durcheinander und führt zu unangenehmsten Situationen. Und da sind wir eigentlich wieder bei ganz am Anfang bei dem, was ist für mich Smart Home? Und Smart Home ist eben genau das nicht, jetzt geht der Schalter nicht, sondern bei mir im Haus hast du überall ganz normale Lichtschalter und du merkst gar nicht, dass das smarte Lichtschalter sind. Die fühlen sich genauso an, weil das genau die gleichen Schalter sind. Die sind hinten anders verdrahtet. Aber du machst hier so einfach ein kleines Beispiel in meinem Büro, wo ich gerade sitze, drückst du auf den Lichtschalter, dann ist ein Sensor in dem Lichtschalter, der sendet ein Signal an meinen Server. Der Server sendet ein Signal zu meiner Lampe, jetzt geh an. Und das Gleiche ist, hier sind dann noch Bewegungsmelder, dann sind die Lampen noch miteinander gekoppelt, dass so eine Stehlampe im Hintergrund eben mit angeht und. Und das heißt eigentlich jemand, der auch hier zu Besuch kommt. Ja, zum Beispiel Klassiker ist so die Gästetoilette. Weiß nicht, wenn ich jetzt mal diesen Lichtschalter von dieser Gästetoilette benutzt habe. Aber es ist einfach schon so, in dem Moment, wo du die Tür so einen Schnuff öffnest, wirst du erkannt und die Toiletten, das Licht geht an. Und das geht erst dann aus, wenn du wieder raus bist. Und das hat sich so schnell hier jeder dran gewöhnt, jeder Gast, der hier auf diese Toilette geht, benutzt diesen Lichtschalter einfach nicht mehr. Und das heißt, es funktioniert dann auch einfach mit mehreren Leuten. Das ist bei manchen Dingen muss man sich, glaube ich, ein bisschen umgewöhnen und umerziehen. Und bei vielen Dingen, die fallen einem gar nicht auf, weil ich komme einfach in den Raum, ist hell, ich brauche das Licht gar nicht anmachen. Und das ist so diese Mini-Magie, dieses, ich habe das Licht vergessen, irgendwo auszumachen. Das Mental Load, den habe ich nicht mehr. Geht automatisch aus.
Könnte ich im Keller gebrauchen. Das ist so der Klassiker. Wie oft ich schon nach Hause gekommen bin, oder meine Frau, also ich kam nach Hause, meine Frau hat das Licht unten vergessen auszumachen. Das ist einfach so beim Hochgehen, schnell Tür zu und nicht mehr. Ja. Ja, cool. Weil wir jetzt gerade schon eigentlich beim Technischen waren, würde ich da gerne ein bisschen anknüpfen. Und zwar, du hast ja gesagt, man muss sich für ein System entscheiden. Da direkt jetzt von mir die Frage, okay, bei Hardware wirst du wahrscheinlich sagen, es gibt unglaublich viele Systeme, vielleicht. Weiß ich auch nicht, vielleicht auch nicht. Ja, KNX, also habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Gerade im Neubaubereich. Aber ich werfe jetzt einfach mal das Wort Meta in den Raum. Was ist Meta und was gibt's da noch?
Meta ist ein Funkstandard. Und zwar glücklicherweise haben sich so die großen Hersteller, so ein Philips, ein Apple, ein Google und noch mehr, haben sich zusammengetan und festgestellt, die Strategie, die sie früher gefahren haben, ich mache mein proprietäres System. Und das funktioniert nur in meinem Universum, weil da müssen die Leute immer meine Sachen kaufen. Und das ging lange sehr, 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 sehr gut. Und irgendwann kam mir auf die Idee, ist eigentlich doof. Wäre es nicht schön, wenn wir so einen Standard hätten, den so alle haben? Und das ist im Prinzip Meta. Jetzt hat man aber das Problem, wenn man so viele Leute hat und jeder sagt so, aber so wie wir es machen, ist eigentlich am besten. Lass das doch nehmen. Das sind elendig lange Diskussionen. Hardware-Spezifikation, es ist ein sehr langsamer Standard, aber ein sehr breiter Standard. Das heißt, heute findest du ganz oft Geräte, die zusätzlich noch Meta können. Und Meta ist dann eben auch auf sehr, sehr vielen Plattformen, wie zum Beispiel auf dem iPhone verfügbar oder auf dem Home Assistant, auf einem Fem, auf wahrscheinlich sogar kein X teilweise mittlerweile verfügbar. Und das ist dann schon cool, aber es hat oft einen eingeschränkten Funktionsumfang, weil dieser Standard muss dann auch für alle passen. Und da gibt es dann so immer mal wieder so große Releases, Meta 1.3, Meta 1.4, wo dann auf einmal Meta kann jetzt Haustürschlösser, Meta kann jetzt Rasenmäherroboter. Und da muss man sich halt überlegen, was dahinter steckt. Das ist halt einfach sehr, sehr, sehr kompliziert, diesen Standard so reinzubringen. Plus der weitere Unterschied, es gibt noch einen technischen Unterschied, das ist so, Zigbee heißt, das ist so ein Funkprotokoll auf einer hohen Frequenz und Wi-Fi, das ist so eine Mischung daraus. Und das ist dann Meta. Und das heißt, also man kann eigentlich schon mal per se sagen, wenn das Ding Meta kann, dann ist es wahrscheinlich kompatibel. Aber der eigentliche Punkt ist so, wenn du einmal angefangen hast mit dem Thema, dann wirst du alles, was du kaufst, jedes Gerät, was irgendwie ansatzweise elektrisch sein könnte, Vorkauf prüfen, ob das mit deinem System kompatibel ist. Weil bei mir kommt kein neues Gerät ins Haus, was nicht bereits kompatibel ist oder ich kompatibel machen kann. Und das beeinflusst bei mir einfach massiv Kaufentscheidungen. Und es ging teilweise sogar so weit, dass ich habe hier letztes Jahr einen größeren Umfang saniert, eben auch energetisch saniert. Und jemand, der sich mit energetischer Sanierung befasst hat, der hat schon mal das Thema Lüftungsanlage gehört. Und so eine zentrale Lüftungsanlage kostet einfach ein Vermögen. Und da gibt es eine Alternative, eine dezentrale Lüftungsanlage. Und das sind im Prinzip, sind das einfache Pendelhublüfter mit einem Wärmetauscher drin, also einfach nur ein Rohr, wo ein Keramikklotz drin sitzt und ein Lüfter dahinter. Und dann bohrt man ein Loch in die Wand, macht Strom dahin, schließt es da an. So, und dann hatten die eine Smart-Version. Und da war ich einfach ein bisschen zu schnell und zu gierig und habe gesagt, jawohl, ich will diese Smart-Version haben. So, und dann habe ich diese Lüfter bekommen und eingebaut und dann wollte ich die natürlich einbinden in mein Smart Home. Und dann waren die gar nicht so smart, wie ich dachte, sondern die hatten dann so eine App, die noch nicht fertig war so richtig, sondern nur so halb und auf einem ganz windigen Cloud-Server von einem Entwickler liefen, der irgendwie 3000 andere Hobbyprojekte hat und das nur so nebenbei macht und ich da eigentlich auch nicht irgendwas groß einstellen oder verändern konnte. Und das hat mich dann ein bisschen gewurmt. Und dann habe ich den Hersteller angeschrieben, das war ein kleiner Hersteller aus Österreich, der dann irgendwann nach ewigen Zögern sagen, ja gut, das ist eigentlich eine White-Label-Lösung, die wir von jemand anderem kaufen und der Typ hat für uns extra diese App gebaut und das ist so ein kleiner Entwickler, aber ich darf dir auf gar keinen Fall den Kontakt geben, weil das ist super Betriebsgeheimnis und so. Sag ich, kein Problem, da habe ich mich mit einem Kumpel hingesetzt, wir haben das reverse-engineert, also geguckt, so wo geht die IP hin, haben uns die Daten von dem Server und haben im Prinzip das Ding nachgebaut, diese App, diesen Server, also die App, vielleicht kurz zu Verständnis, dieser Lüfter verbindet sich mit einem Server im Internet und mein Handy verbindet sich dann mit diesem Server, was in Smart-Home-Kreisen immer so ein Problem ist, weil vielleicht Sicherheit, können wir später auch nochmal drüber sprechen,
ja.
Ich will möglichst eigentlich immer alles zu Hause haben und will nicht, dass ich ins Internet muss und mir es aus dem Internet wieder raushol, weil da kann man auch datensparsam sein und sagen, ich lasse die Daten vielleicht direkt zu Hause, wenn ich die Möglichkeit habe. Und dann haben wir dieses Ding reverse-engineert, haben einen eigenen Server-Clone quasi aufgebaut, den um einen Haufen Features erweitert und dann, sagen wir so, gegen eine Spende von 2-3 weiteren Lüftern das dem Hersteller wieder zur Verfügung gestellt, wo wir gedacht haben, hey, wir tun dir damit was Gutes, weil da war eine Entwicklungsleistung drin, die der so hätte nicht bezahlen können. Ja, dann haben wir dem das gegeben und dann ist uns aufgefallen, dass die Kompetenz mit diesem Stück Software, was wir ihm geliefert haben, damit auch was zu tun und zu verstehen, was wir ihm da geliefert haben, nicht so ganz da war. Da haben wir gesagt, hier, mach das Ding Open Source, hofft, dass irgendjemand draufspringt, wir lassen es für uns und haben quasi so diesen Lüfter so smart gemacht, wie ich ihn jetzt heute brauche und habe und der lokal einwandfrei in mein Smart Home eingebunden ist, keine Aussetzer mehr hat, stabiler läuft, viel mehr Funktionen hat, mehr Sensoren anspricht und das ist jetzt aber dann nichts, was jetzt groß laienfreundlich ist, würde ich sagen. Aber so weit geht es dann auch, weil ich gesagt habe, ich muss, dass diese Lüfter smart sind. Weil ich will ja, dass wenn ich dusche und die Dampfkonzentration im Bad hoch ist, dass der den Dampf da rauszieht. Das ja muss ja sein, das geht ja gar nicht anders. Deswegen habe ich dieses Teil ja. Und dann haben wir da tatsächlich mehrere Wochen dran gefeilt, bis wir eine Softwareversion hatten, die so kompatibel mit unserem Smart Home war, dass das alles geht. Und das ist jetzt alles selber gehostet und funktioniert einwandfrei. Und man vielleicht kann daraus ein Source-Projekt finden.
Vielleicht da nochmal kurz eingehakt. In der Flut an Fragen, die ich davor hatte, kommt es mir jetzt gerade wieder. Und ich glaube, das war ein Punkt, der ein bisschen untergegangen ist. Das Thema Wartung. Also wie verkompliziert ist das, wenn man vermeintlich einfache Dinge, wenn ich jetzt mal mir vorstelle, man hat kein Smart Home, man hat einfach einen haptischen Lichtschalter, da fährst du im Baumarkt, holst eine neue Abdeckung, tauscht den aus, fertig ist. Wie verkompliziert ist das, wenn bei einem Smart Home gewisse Dinge miteinander verknüpft sind oder wenn alles nicht mehr normal ist, sondern smart, A wie kostenintensiv und B wie wartungsintensiv ist das vielleicht auch. Ich erinnere mich immer bei allem, was mit Technik zu tun hat. Damals unser Nachbar, der war oder ist immer noch so Kfz-Schrauber und ich habe ihn mal gefragt, warum er so ein altes Auto gefahren ist und er hat immer gesagt, Torben, merkt dir eins, überall wo unnötig viel Technik verbaut ist, er meinte das bezogen auf Fenster runtermachen, elektrisch, sondern er hatte immer was mit Kurbel. Er sagt, alles was technisch ist, kann kaputt gehen und wird schneller kaputt gehen. So, und das war das, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Wie, kannst du das bestätigen?
Ja und nein, du hast einen ganz großen Kostenfaktor vergessen, und zwar der Kostenfaktor Nerven. Tatsächlich ist ein ganz wichtiger Teil in diesem Konstrukt das Thema Software. Und wie viele wissen, Software kommt in verschiedenen Versionen. Und wenn ich jetzt ein Update mache, dann, ich habe jetzt mein tolles geschlossenes System, habe alles irgendwie von Apple gekauft und mache da ein Update und dann hat Apple sichergestellt, dass das mit meinem iPad und meinem Mac und meinen Headphones passt. Jetzt hast du aber gesagt, naja, ich habe aber meine Bose-Box und habe meine Sonos-Lautsprecher und auf einmal sagt Apple, ja, sorry, aber ist ja nicht unser Problem, wenn Sonos damit nicht mehr kompatibel ist. Wir haben da eine Schnittstelle geändert und das mag Sonos nicht. Dann musst du zu Sonos gehen und sagen, dass die jetzt auch die Schnittstelle mögen. Und das passiert häufiger, aber irgendwann, wenn man dann mal erwachsen wird in diesem Bereich, lernt man, Backup, 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 Backup. Das heißt, es passiert tatsächlich immer mal wieder, dass so eine Inkompatibilität entsteht und dann spielt man Backup wieder ein und schaut, liest sich dann erstmal online durch, bevor man da wild einfach das Update macht, bis sie das gefixt haben, weil das ist das Tolle am Smart Home, du bist nie alleine mit deinem Problem. Also egal, welches weirdeste Konstrukt von den ausgefallensten Komponenten du hast, du wirst mit Sicherheit mindestens 10 Leute im Internet finden, die genau das Gleiche machen wie du und genau die gleiche Idee hatten und schon vor 3 Wochen das Problem festgestellt haben und bei den Entwicklern adressiert haben. Das heißt, das ist was, da muss man sich darauf einstellen, dass das passiert, dass auch irgendwie blöde Sachen passieren, die man da macht. Manchmal können auch Sachen kaputt gehen. Was das Thema Hardware angeht, würde ich sagen, hat es in den letzten Jahren einfach sehr, sehr große Schritte getan, was die Qualität der Hardware angeht, dass sowas eben deutlich robuster ist als jetzt noch. Ich habe alte Geräte hier, die einfach regelmäßig kaputt gegangen sind. Das war einfach so. Und die neueren Generationen davon sind qualitativ so viel besser geworden, dass ich seit 1,5 Jahren kein einziges davon mehr austauschen musste, wo das vorher dann im monatlichen Bereich tatsächlich so ein Ding kaputt gegangen ist. Das heißt, damit muss man sich auseinandersetzen. Das ist ein Thema, also ein klassischer Lichtschalter, der ist wahrscheinlich nicht so schnell kaputt wie ein Lichtschalter, den ich smart gemacht habe. Aber der kann halt auch viel weniger. Und das ist einfach so ein Trade-off, den man da machen muss, zu sagen, will ich das ein bisschen smart haben? Oder ist mir das so super wichtig und sensibel, dass das so 1000%ig verlässlich ist? Das kann ich nicht in dem Zimmer auch irgendwie aus dem Flur beleuchten, jetzt, wenn alles kaputt geht und muss da immer Licht sein, dann würde ich den Schalter vielleicht nicht smart machen.
Gab es schon mal so eine Gelegenheit oder so ein Ereignis, wo es in einem unfassbar ungünstigen oder zu einem unfassbar ungünstigen Zeitpunkt irgendwie ein Software-Update da gab, irgendeine technische Störung gab, wo du dachtest so, ey, bitte nicht jetzt. Und hast du für so einen Moment so eine Art großen roten Knopf, wo du sagst, ich schalte jetzt mal die komplette Smart-Home-Technik aus und gehe auf manuell, um die Zeit hier jetzt zu überbrücken, weil ich kann es jetzt gerade nicht fixen.
Also tatsächlich, es gab diesen Moment und es war der Moment, wo ich meine Nachbarn kennengelernt habe. Und zwar, wir sind in das neue Haus eingezogen und Ja, ich habe das erste, was ich gemacht habe, ist so angefangen, diese Sachen, also wirklich so in den ersten 2, 3, 4 Tagen, so ein paar Sachen einfach zu installieren. So, ich hatte es aus der alten Wohnung noch, habe geguckt, was kann ich übernehmen. Unter anderem eben das Thema Rollladensteuerung konnte ich übernehmen. Mhm. Und dann bin ich morgens raus in den Garten und wollte Feuerholz holen. Und auf einmal ging hinter mir der Rollladen zu. Und ich war noch in meinem Nachtgewand, würde ich mal sagen. Weil es ist ja mein privater Garten. Jetzt muss man vielleicht dazu wissen, die Lage in meinem Garten ist so, der Garten ist hinten komplett geschlossen. Damit ich diesen Garten verlassen kann, muss ich über die Garage klettern. Ich habe so eine 15 Meter lange oder 10 Meter lange Garage, die am Haus angebaut ist. Erst dann musste ich einen Weg finden, auf diese Garage zu kommen. Mhm. Und da stand ich in meinem Nachtgewand vorne an der Garage, weil ich mir noch nicht Gedanken gemacht habe, wie ich da runterkam. Und in dem Moment kam meine Nachbarn vorbei mit ihrem Hund, morgens um 7:30. Und so habe ich mich denen vorgestellt, als sie mir dann die Leiter gereicht haben, damit ich von vorne durchs Haus wieder einbrechen konnte. Das sind dann so Sachen, das ist dann ungünstig. Habe ich einen roten Knopf? Nein, habe ich nicht. Ich habe Backup. Mhm. Ich habe Backup und Redundanz aufgebaut. Also ich habe ein System bei mir, das ist gespiegelt. Wenn das eine ausfällt, greift das andere automatisch. Mhm. Das wird durch Backups jede Nacht aktualisiert. Und deswegen habe ich keinen roten Knopf. Es gibt aber trotzdem so, ich sag mal so Fallbacks. Man hat zum Beispiel einstellen, dass wenn mein Lichtschalter, wenn der keine Verbindung zur Zentrale hat, der ist per Funk eingebunden. Das war das, was Frido eben gemeint hat, so zum Thema Nachrüsten. Das ist nicht fest verkabelt, ich habe keine Schlitze geklopft, sondern ist per Funk verbunden. Wenn der keine Verbindung zur Zentrale hat, wechselt er den Modus. Und das heißt, sobald ich den Lichtschalter betätige, schickt er kein Signal mehr an den Server, der dann der Lampe sagt, geh an. Sondern da das eine Philips-Lampe ist, die haben die Eigenschaft, du trennst sie vom Strom, bringst sie wieder an den Strom, dann gehen die an. Mhm. Normalerweise brauchen Philips-Lampen ja permanent Strom, damit ich ihnen quasi per App sagen kann, jetzt geh mal an, jetzt mach rot, jetzt mach blau. Wenn ich sie aber vom Strom trenne und wieder anmache, gehen sie an. Das heißt, wenn der Lichtschalter, der dahinter sitzt, nicht mehr mit dem Server kommunizieren kann, weil da eine Störung vorliegt, dann schaltet er den Modus um. Das heißt, ich betätige den Lichtschalter einmal, dann geht der kurz an und aus und dann geht das Licht auch an. Mhm. Das sind dann so diese sehr lokalen Feinheiten.
Ja, Frido, ich sehe schon, du hast eine Frage, aber lass mich noch eine alles in gut, dem ja. Zusammenhang ergänzen. Was passiert, wenn du einen Stromausfall hast oder wenn das WLAN abschmiert?
Ja, wenn ich einen Stromausfall habe, habe ich eine Notstromversorgung. Ich habe eine sehr umfangreiche PV-Anlage mit einem sehr, sehr großen Akku dabei, der mich für mehrere Tage drüber bringt. Ist auch sichergestellt, dass der immer eine gewisse Ladung hat, eben genau für diesen Fall. Und dann gibt es automatisch einen Switch, dass der das Haus versorgt. Ich dann natürlich auch benachrichtigt werde darüber und so weiter, dass das gerade passiert. Und zum Thema WLAN, auch da bin ich mittlerweile sehr, sehr gut ausgestattet mit so, ich muss mal sagen, so semi-professionellem Equipment mit Unify. Da habe ich natürlich auch hier Redundanzen im Haus, dass ich das auch alles, sag mal, WLAN-mäßig so ausgeleuchtet habe. Das ist alles mit Kabeln gezogen. Also da habe ich tatsächlich Kabel gezogen, dass ich selbst, wenn mal ein oder zwei dieser Hotspots ausfallen, ich immer noch genug Abdeckung habe, dass eigentlich mein ganzes Haus versorgt ist. Also da muss man so ein bisschen überprovisionieren, wie es so schön heißt, damit man eben gewisse Redundanzen hat. Das lernt man dann alles sehr schmerzhaft, warum man das haben sollte und wenn man es dann nicht hat. Also es gab natürlich die Situation, ich habe im Garten irgendwann mal Elektrik nachgerüstet und da sind so Gartenlampen. Jetzt ist es im Garten feucht und nass und dann irgendwie viel Schnee und da ist ein bisschen Feuchtigkeit in so eine Lampe rein und dann hat der FI ausgelöst und dann ist halt alle Sicherungen aus und dann ist das Haus dunkel und dann funktionieren manche Sachen auch nicht mehr so dolle, wie sie mit Strom funktionieren. Mhm. Und da überlegt man sich dann schon nochmal hier und da genau, was man tut.
Am besten bist du zu dem Zeitpunkt auch noch nicht zu Hause, sondern im Urlaub, wenn das passiert. Und dann
richtig.
Ja.
Und das ist dann aber wieder so eine Frage an den Elektriker und deswegen gibt es dann so ganz feine Geräte, die nennen sich FILS. Das sind Geräte, die haben quasi eine eigene Sicherung, einen eigenen FI. Und solche Geräte, die, wo du sagst, es ist ganz wichtig, dass sie immer an sind, die sicherst du nicht über den normalen FI und die normalen Sicherungen ab, sondern über so ein Extrasystem. Das heißt, der Kühlschrank zum Beispiel. Das heißt, wenn draußen dieser Strom jetzt bei mir wieder irgendwie irgendwas da passieren sollte, dann betrifft es meinen Kühlschrank und meinen Server nicht. Und da deswegen ist das immer so ein Gesamtkonzept. Aber da robbt man sich vor. Also man fängt klein an und irgendwann fängt man an, dass man Lust hat, seine kompletten Stromkreise neu zu organisieren, dass man erstmal Steckdosen von Lichtern trennt, dass man dann verschiedene Räume voneinander trennt. Dann sagt man, das ist ja eigentlich auch doof. Ich will ja eigentlich jede Lampe einzeln steuern. Also zieht man ein Kabel von jeder einzelnen Lampe in den Sicherungskasten und hat am Ende den Sicherungskasten mit 200-300 Sicherungen. Da bin ich noch nicht. Das habe ich noch nicht durchsetzt. Können hier, dass das eine gute Idee ist, die Wände aufzustemmen, weil da auch gewisse Lärm- und Schmutzbelästigung mit einherkommen. Aber ich arbeite dran.
Ja, und ein bisschen Trial and Error gehört dazu. Und wenn ich mir so vorstelle, man muss dann sich auch schon relativ sicher sein, dass man in diesem Haus auch langfristig bleiben möchte. Weil ich glaube, wenn man das so krass individualisiert, dann ist es vielleicht für jemanden, der dann danach rein möchte und der das Ganze nicht möchte, entweder sehr kostenintensiv zurückzubauen, wenn überhaupt möglich. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Commitment zum eigenen Haus auch, oder?
Nein, genau, das Gegenteil ist der Fall. Das ist das Tolle daran. Wenn man sowas im Kopf hat, also wie gesagt, ihr sprecht ja viel über Immobilien und ich glaube, da hat jeder so seine eigene Philosophie. Immobilien sind was ganz Tolles, aber ich bin mit meiner Frau, aber nicht meiner Immobilie verheiratet. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass sich Immobilien ändern können. Das können Lebenssituationen sein, die sich ändern. Ich brauche mehr, ich brauche weniger Platz. Es können die Umgebung sein, dass ich sage, ich will hier weg. Und ich finde dieses, was man so früher so in der Elterngeneration hat, ich baue mir einmal ein Haus. Und das zahlen wir dann ab und dann sterben wir da drin und dann können wir das unseren Kindern vererben. Das ist nicht meine Philosophie. Ich glaube, man braucht eine gewisse Flexibilität. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wenn man sich eine Immobilie kauft, dass man dann für immer und ewig daran gebunden ist, auch finanziell nicht, sondern man kann sie verkaufen und es geht nicht so schnell wie bei Aktien, aber es geht trotzdem und das habe ich auch schon getan. Und wenn man das so ein bisschen im Hintergrund hat, dann fängt man, glaube ich, auch an, solche Dinge per se flexibler zu planen. Und diese Dinge, die ich geplant habe, ja, es gibt hier und da auch mal ein Kabel, was ich gelegt habe. Ich glaube nicht, dass sich jemals jemand beschweren wird, dass er auf jedem Stockwerk ein Netzwerkkabel jetzt liegen hatte, wenn er dieses Haus mal irgendwann von mir kauft. Und diese ganzen anderen, diesen zum Beispiel den Lichtschalter zu entsmarten. Also ich würde sagen, wenn ich hier wirklich Tabula Rasa mache, brauche ich einen vollen Samstag, dann ist dieses Haus entsmartet und ich habe eine Kiste mit ganz, ganz, ganz vielen Geräten. Und an den allerwenigsten, ich habe da mal Klebereste am Fenster oder habe mal eine Vago-Klemme mehr in der Steckdose drin, die ich aber sowieso nicht sehe. Aber funktional ist alles weiter erhalten. Und es gab hier, glaube ich, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, wo ich sage, das könnte ich nicht wieder zurückbauen, ohne jetzt einen großen Schaden, also und damit einen großen Schaden hinterlassen, sondern es ist eigentlich alles Rückbau, was wiederum dann beim KNX schwieriger werden könnte, wo das so ist. Verstehe. Hat aber dafür andere Vorteile, ne?
Ja.
Ja. Ich würde gerne auf das Thema Sicherheit dann nämlich noch zum Schluss eingehen, ja. Wir haben jetzt hier schon sehr, sehr viel erzählt, aber das Thema Sicherheit, hast du ja selbst am Anfang gesagt, das können wir dann später nochmal machen. Frage direkt mal, du hast ja gesagt, dass du eigentlich die Daten versuchst, immer möglichst lokal zu halten, weil wenn es lokal bleibt, dann kann es schwieriger jemand abfangen, aber trotzdem kannst du ja von überall auf der Welt es steuern zumindest. Oder du bekommst zumindest Benachrichtigungen überall in der Welt, das heißt, irgendwie gehen ja trotzdem Daten raus. Genau, was bleibt denn lokal, was bleibt nicht lokal? Inwiefern könnte trotzdem jemand von außen Zugriff bekommen? Wie kriegt man das Ganze geschützt? Das ist ja vielleicht auch so ein Punkt, weshalb viele sagen, okay, gut, zum einen ist es auch komplexer zu sagen, ich mache mir mein eigenes System und deswegen greife ich auf sowas Einfaches wie Apple Home, alles was Home-kompatibel ist, zurück, sage ich jetzt mal, und mach's nicht so smart. Aber es ist ja auch das Thema Sicherheit, dass sich da vielleicht die Leute aufgrund der Namen, ne, die dahinter stehen im Unternehmen, einfach sicherer fühlen. Räum das da einfach mal gerne ein bisschen auf.
Das
mit Vorurteilen allem.
Ich weiß gar nicht, ob es da so Vorurteile gibt, aber die Sache ist, also auch das Thema Sicherheit kann beliebig komplex werden, je nachdem, wie tief man da reingeht. Und ich glaube, für die meisten Leute sind so die Standarddinge, was Sicherheit angeht, handhabbar und bringen schon sehr viel. Weil ich glaube, so generell beim Konzept Sicherheit in der IT sollte man so verstehen, es gibt kein IT-System, was sicher ist. Jedes System ist hackbar. Mit genug Aufwand, mit genug Zeit, mit genug Geld komme ich in jedes System rein. Und der Trick bei der Geschichte ist eigentlich, stell dir vor, du bist ein Einbrecher und wanderst nachts durch irgendwie eine Nachbarschaft und dann hast du zwei Häuser und stehst davor, bei dem einen ist ein kleiner Gartenzaun, bei dem anderen die 2 Meter hohe Mauer. Du kommst über die 2 Meter Mauer drüber. Was machst du? Du gehst da, wo der Gartenzaun niedrig ist, weil die Einstiegshürde viel einfacher ist. Und das ist so ein bisschen dieses Konzept hinter IT-Security. Du musst Hürden schaffen, auch wenn du weißt, die wirst du nie komplett sicher machen. Also es gibt da genug im Internet, Darknet und Co. Bereiche, wo man alles hackbar findet irgendwann. Und die Frage ist einfach, wie hoch ist die Hürde? Stelle ich so ein Ding öffentlich ins Internet verfügbar, dass jeder mal eine Lampe stellen kann, ist die Hürde sehr niedrig? Habe ich solche Dinge? Und das muss ich predigen. Zweiter Faktor. Bitte aktiviert euren zweiten Faktor. Damit ist meine Mauer schon mal mindestens 1,50 hoch. Jetzt kann man es sagen, wie bei mir, wo ich gesagt habe, ich kenne mich mittlerweile ein bisschen aus in dem Bereich. Man kann das Ganze noch auf weitere Stufen bringen. Also ohne da jetzt zu fachlich zu werden, ich habe im Prinzip mein Heimnetzwerk und habe das in verschiedene Teilbereiche aufgeteilt, die voneinander abgeschottet sind. Da gibt es dann zum Beispiel einen Teil, der darf im Internet reden, der andere Teil darf nicht mit dem Internet reden. Die dürfen aber untereinander auch nicht miteinander reden. Das heißt, wenn jetzt jemand vom Internet über die Internetleitung reinkommt, kann der gar nicht in das andere rein. Und dafür ist dann zum Beispiel eben auch dann so eine Fritzbox an die Limitierungen kommt, wenn es um virtuelle Netzwerke und so weiter geht. Das kann die einfach nicht abbilden. Da braucht man eine gewisse Rechenleistung auch dafür. Dafür sind die auch nicht gedacht. Aber das Fritzbox-Passwort, Standardpasswort zu ändern, das Fritzbox-WLAN-Passwort zu ändern, das sind so, auf einmal mache ich den Zaun höher und die Hürde ist schon höher. Und wenn ich da jetzt wirklich sage, ich habe da auch einfach ein gewisses Interesse dran und Spaß daran, sich da auszuprobieren und das einfach sicherer zu machen. Und deswegen habe ich mittlerweile ein gutes Gefühl dabei, durch eben meine Netzwerktechnik, aber ehrlicherweise auch durch Verhalten. Ne? Also meine Frau hat natürlich auch die App und hat auch einen Großteil Kontrolle über das Haus, nicht über alles, aber nicht, weil ich nicht sage, sie soll es nicht kontrollieren, sondern mit viel Macht kommt viel Verantwortung und die drückt vielleicht mal aufs Falsche und das ist dann doof. Und deswegen kann man dann sowas über Rechteeinschränkungen auch einfach machen, dass man sagt, Rido, musst du jetzt unbedingt diese Automatisierung anpassen können oder reicht es nicht, wenn du das deiner Frau sagst, die sich eh mit dem System auseinandergesetzt hat und das kennt, so hey, ich hätte gerne, dass nicht nur die Lampe angeht, sondern auch die. Das heißt, da muss man auch so ein bisschen in Verhalten und in Prozessen teilweise denken, wenn es das Thema Sicherheit angeht. Ich habe zum Beispiel meine Smart Home App ist durch Face ID gesichert. Ich hatte das eine Zeit lang, weil ich das irgendwie ganz, ganz praktisch fand, dass ich auf meiner Apple Watch so einen Shortcut hatte, mit der ich die Wohnungstür öffnen konnte. Und das ist IT-mäßig super simpel zu implementieren gewesen. Hatte allerdings das Problem, dass ich mit meiner Frau in Florida in Disneyland saß und irgendwie durch die Achterbahn geschüttelt wurde und dann auf einmal aus Versehen auf meine Uhr gekommen bin und da jetzt keinen zweiten Check drin hatte und dann auf einmal meine Haustür aufgegangen ist. Und ich dann...
Das ist auch immer meine Angst, ehrlicherweise.
Mit Zeitverschiebung, meinen Nachbarn angerufen hat, der die dann wieder zugezogen hat. So, und dann habe ich das Thema, bin ich dann auch angegangen, dass das eben nicht mehr passiert. Also du hast eine IT-Sicherheit, du hast eine physische Sicherheit, du hast aber auch viel so Verhalten. Ne? Also gebe ich anderen Leuten den Zugriff da drauf? Wie benutze ich sowas? Sichere ich das nochmal extra ab? Habe ich eine gewisse Awareness, dass es da Leute gibt, die da Lust drauf haben. Jetzt denkt man sich, na gut, der Friedo, der macht ja nichts Wildes, den kennt jetzt nicht so viele Leute, warum sollte irgendjemand den Friedo ärgern wollen und ihm da irgendwie das Licht an- und ausmachen? Tatsächlich ist es so, bei mir ist es so weit integriert, dass natürlich auch Teile der Elektrik mit da drin sind, da ist der Wechselrichter mit drin und wenn man jetzt ganz böse wollte und genau weiß, was man tut, kann man halt auch mal so Batterien einfach in Brand setzen und das Haus abbrennen. Würde es jemand machen? Wahrscheinlich nicht. Könnte es jemand machen, wenn er genau weiß und wie und wo und was? Ja, vielleicht. Also packe ich dann nochmal ein extra Layer Sicherheit obendrauf, um das möglichst zu verhindern. Und auch muss man sich heute nichts vormachen in der politischen Lage, wo man ist. Es gibt hybride Kriege und diese werden eben auch in der IT geführt und das ist ganz bekannt. Das gibt es den BSI, der da regelmäßig reports. Gab es eine Fritzbox-Sicherheitslücke, die lauter Fritzboxen in Botnetze verwandelt haben von jedem Privatnutzer. Und denen war das egal, ob das der Frido ist oder nicht. Die haben einfach deine Hardware benutzt und da wird automatisch übers Internet wird abgescannt, hat der Frido, also hat Deutschland, IPs aus Deutschland, bestimmte Ports offen, bestimmte Sicherheitslücken nicht geschlossen und dann wird da reingegangen und dann wird geschaut, naja, was ist denn da? Und dann kann ich mich auch in deinem Netzwerk irgendwie vielleicht ein bisschen bewegen und dann kann ich den größten Schabernack treiben, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und das geht weit über, also Smart Home kann dafür ein gefährliches Einfallstor sein. Mhm. Muss man einfach auch sagen, es gibt halt sehr günstige und auch qualitativ gute Hardware aus China. Ja, es können Kameras sein, es können Bewegungsmelder sein etc., wo ich persönlich die auch sehr gerne nutze. Also ich habe viele chinesische Waren hier, weil das einfach preis-leistungsmäßig, die sind top. Aber ich habe das eben auch sichergestellt, dass die nicht mit dem Internet reden. Und wenn das tatsächlich nicht anders machbar ist, dann sind die quasi, dann ist wirklich der Staubsaugerroboter in seinem eigenen Netzwerk, wo nur er drin ist, mit niemand anderem reden kann. Das Einzige, was er darf, ist raus zum Internet. Und das heißt, er kann überhaupt nicht, die könnten gar nicht darüber bei mir in mein Netzwerk reinkommen. Und das muss man, da muss man sich auskennen. Und deswegen muss man da vorsichtig sein, gerade wenn man sich nicht auskennt und vielleicht auch nicht das Know-how hat, sowas so abzusichern. Ich schaue mir den Hersteller an. Also Geld ist dann auch nicht alles. Also ich muss mir wirklich gucken, traue ich einem bestimmten Hersteller wirklich so über den Weg? Also jetzt kann man sagen, so eine Philips, glaube ich, hat man uns ja einig, das ist ein relativ vertrauenswürdiges Unternehmen, wo man sagt so, die wird jetzt nicht irgendein ausländischer Staat hinkommen und sagen, Philips, lass uns mal in die Häuser einbrechen. Kann ich das für alle Geräte, die ich zu Hause habe, von allen Herstellern so einwandfrei sagen? Wenn nicht, muss ich mir überlegen, wie binde ich das ein oder wie kann ich es absichern? Und da wird es aber dann knifflig, wenn ich dann so Richtung Torben schaue, ohne dir dazu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, da hört dann die Lust auch einfach auf, damit rumspielen zu wollen und sich in dem Detail beschäftigen. Und dann wäre mein Rat einfach zu sagen, hey, weißt du was, dann kaufst von dem Hersteller, den du vertraust.
Und also bei mir hört es da definitiv auf. Ich mag so das ein oder andere Gimmick irgendwie so zu haben, aber am Ende des Tages ist es mir dann auch irgendwie so diese Arbeit dahinter, das catcht mich dann irgendwie nicht so, aber ich kann das in anderen Bereichen oder aus anderen Bereichen auf jeden Fall nachvollziehen, dass wenn man sich da einmal so ein bisschen drin verloren hat im positiven Sinne und dann so eine große Spielwiese für sich entdeckt, dass da einfach so viel möglich ist. Ich finde das, was du jetzt hier heute schon so an Einblicken gegeben hast, wie du das machst oder wie es auch in der Community, in der du dich bewegst, was es da so für Möglichkeiten gibt. Das ist für mich alles so, wo ich mir dachte, ja, irgendwann gibt es das bestimmt, aber dass es das jetzt schon gibt, gerade auch die Story, die du einleitend erwähnt hast, mit dem Licht auf der Seite deiner Frau und so weiter, dass das alles so funktioniert. Ich finde das unfassbar spannend. Aber ich habe halt auch rausgehört, dass da sehr viel Verantwortung, Eigenverantwortung mit einhergeht, sich dahingehend mit der Materie zu befassen und da immer am Ball zu bleiben. Und da war so der Punkt, wo ich gesagt habe, da wäre ich persönlich gar nicht daran interessiert. Diese ganzen Spielereien hätte ich gerne, aber ich möchte nicht mich so viel darum kümmern. Von daher, für mich waren es hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Einblicke in das ganze Thema. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein anderes Verständnis von Smart Home, was über die App-gesteuerte Beleuchtung oder Heizungsregulierung hinausgeht. Vielleicht mit so ein bisschen Blick auf die Zeit, was würdest du denn vielleicht zusammenfassend, wie sagt man es heutzutage immer, ne, die Top 3, die Top 5 Tipps für Leute, die sagen, ey, ich finde das voll spannend, ich möchte jetzt gerne mal irgendwie reinstarten.
Ja, also tatsächlich ist es so, das, was wir gerade hatten, das Thema Sicherheit. Also braucht keine Panik haben, aber seid euch bewusst, Sicherheit ist ein Thema. Und deswegen gibt's ja eigentlich einen ganz einfachen Tipp. Schaut, das steht meistens auf der Packung drauf, dass die Sachen lokal im Netzwerk betreibbar sind, ohne Cloud-Service, ohne Internet. Versucht, die Sachen ohne Cloud zu betreiben, wenn das euch wichtig ist. Weil solange ihr euch damit nicht auseinandergesetzt habt, das heißt nicht, dass Cloud unsicher ist, ganz im Gegenteil, aber man muss wissen, wie. Und wenn ihr das nicht wisst und nicht könnt, dann sagt ohne Cloud. Ich bin ganz großer Verfechter von Open Source. Das heißt, ich persönlich nutze den Home Assistant. Das ist mittlerweile der Goldstandard. Die haben wahnsinnig hohe Qualität, was die Integrationen angeht, was die Nutzerfreundlichkeit angeht. Es sieht auch noch schön aus. Man kann kreativ werden mit Dashboards und allem. Und es ist im Prinzip das Sammelsurium, wo alles sich konzentriert. Es hat die meiste Kompatibilität mit allem, die größte Benutzerfreundlichkeit mit allem. Und dann als letztes, habt da gar keine Angst davor. Also gerade wenn es heißt, ihr müsst einen eigenen Server installieren, also Home Assistant zu installieren, da gibt es eine bebilderte Anleitung. Das kann wirklich jeder. Habt keine Scheu davor, habt keine Angst und startet klein. Also das mich hat süchtig gemacht und ich kenne auch noch einige andere. Und die Möglichkeiten, also vielleicht einfach auch nochmal so ein paar coole Use Cases. Ich habe zum Beispiel ein Kamerasystem vorm Haus und im Haus und so weiter. Und das gibt mir, wenn ich nicht zu Hause bin, automatisch eine Benachrichtigung auf mein Handy mit einer schriftlichen Zusammenfassung. Da ist jetzt gerade ein Postbote, der hat ein Paket in die Paketbox gelegt, vor deiner Haustür gewesen. Und das ist alles lokal ausgewertet auf eigenen Servern. Und tatsächlich nicht nur die Bilder zu bekommen und die Videos, sondern auch noch die textuelle Beschreibung, eine Einordnung. Ich hatte neulich einen ganz schlimmen Fall von Vandalismus am Haus. Ich habe vorne ein Garagentor und da hängt ein Schild dran, dass man da nicht parken soll gegenüber von dem Garagentor, sonst komme ich nicht mehr raus. Dann komme ich eines Morgens dahin und dann war dieses Schild halb abgerissen und dachte, das ist irgendwie ein wütender Nachbar gewesen, der das gemacht hat. Dann habe ich mein lokales System gefragt, so, was ist hier, also warum ist das Schild ab? Und dann hat das kurz gerödelt und so 10 Sekunden später kriege ich einen Videoclip, dass nachts ein Marder auf das Garagentor gelaufen ist, wahnsinnig an diesem Schild gerüttelt hat, es nicht abbekommen hat und wieder weg ist. Ja, und das sind einfach so Sachen, da das einem auch so in natürlicher Sprache mit den neuesten Mitteln, was KI und alles kann, einfach auch so bei sowas geholfen wird. Und das ist einfach, das sind coole, coole Dinge, die man da machen kann. Und je mehr man sich damit befasst, kann man wirklich sagen, nur der Fantasie sind Grenzen gesetzt. Ich bin gerade, also mein großes Projekt, was aber noch Jahre dauern wird, ist mir den Iron Man Jarvis nachzubauen.
Das war eben eine Frage, die ich hatte. Jetzt gut, dass du es wieder ansprichst. Das ist noch eigentlich so.
Und das Ding ist das Ziel, dass ich wirklich, ja. Und da muss man sagen, da sind wir Gott sei Dank mit aktuellen technischen Mitteln, was LLMs und Co. angeht, so auf einem tollen Weg, dass ich da langsam Licht am Ende des Horizonts sehe. Also ich habe es ja jetzt schon zum Beispiel, ich sag meinem Smart Home, mach das Licht an, dann weiß das vom Kontext her, wo hat es das gehört, in welchem Raum muss ich sein und schaltet dort das Licht ein. Ansonsten immer diese ganz roboterhaften Lautsprecher, jetzt schalte Licht Garage 2 ein. So, das will ja kein Mensch, sondern ich will, mach's Licht an. Und auf einmal geht's Licht an. Mach den Tannenbaum an. Und diese Natürlichkeit da reinzubringen, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses soll so ein Helfer sein, der nicht so spürbar eine Last ist, sondern so, wo ich sage, hier ist dunkel, hier ist kalt. Ne? Das ganze Thema Temperaturmanagement, Luftqualitätmanagement ist alles automatisiert. Meine PV-Anlage wird aufs Kilowatt genau ausgeregelt, dass mein Tesla dann lädt, wenn genau dann zu viel ist, mit Wettervorhersage. Der weiß, wie viel brauche ich morgen an PV-Strom, weil er genau weiß über die PV-Vorhersage, wie viel Kilowattstunden kommen runter. Das lernt über eine bestimmte Zeit einfach auch selber präziser und besser zu werden. Das lernt, wie viel Stromverbrauch habe ich im Haus, wann muss ich heizen, braucht dafür wieder Strom, wie kann ich zum Beispiel das Brauchwasser vorwärmen, das mache ich auch mit Strom, weil morgen kommt wenig Sonne runter und es lohnt sich jetzt eher, das vorzuwärmen und anstatt den Strom einzuspeisen. Und da ist natürlich auch ein Thema der Energie, also auch gerade was da jetzt gerade kommt mit den neuen Gesetzen, erneuerbares Energiegesetz, PV-Gesetze, die sich ändern, Einspeisung und so weiter. Das ist für mich alles so, ja Leute, ich bin netzdienlich seit seit immer schon. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Und das heißt, man trägt auch ein Stückchen weit zu diesem Thema Energiewende bei, aber auch selber einfach auch Kosten zu sparen. Mhm.
Crazy, crazy, crazy. Ich bin echt gespannt. Aber ja, das ist tatsächlich noch ein guter Punkt, der mich auch immer noch stört, dass du immer sagen musst, Lautsprecher, schalte dies und dann weiß der eine nicht mehr, wie das Gerät genannt wurde. Und dann wurde das, da weiß ich leider nicht, wie ich dir helfen kann. Oh, ja, aber schauen wir mal, sind wir mal ehrlich, wenn wir mal zurückblicken.
Wir kommen dahin, Fredo. Wir kommen dahin.
Das glaube ich sofort, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, auch einfach mal 15 Jahre oder 10 Jahre nur zurückblickt, was wir da hatten. Ja, ich weiß noch, wie der erste, bevor ich jetzt hier irgendwas aktiviere bei irgendjemandem, der erste Lautsprecher, den man mit Namen ansprechen musste, vorgestellt wurde und ein Kumpel von mir, den auch sich dann zugelegt hat, dieses Riesenteil, und dann alle noch gesagt, als man das gelesen hat, den ersten Artikel, den ich dazu gelesen habe, wer braucht denn sowas, wofür, ne? Und inzwischen mache ich mal eine komplette Einkaufsliste darüber, ja, und das ist ja noch was relativ Simples, ja, oder Timer stellen oder sonst was, Musik abspielen. Aber wo ich drauf hinaus möchte, ist, wir haben momentan, ja, finde ich zumindest im Smartphone, nicht Smart-Home-Bereich, finde ich nicht mehr so die krassen Entwicklungen. Ja, da bin ich gespannt, was da in den nächsten Jahren so passiert. Aber wenn man mal zurückblickt, was da eigentlich in 15 Jahren passiert ist, ist das schon verrückt. Und ich glaube, das ist gerade das, was wir jetzt so in dem Bereich von auch Smart Home und vor allem aber auch im Bereich,
Es ist ja nicht nur das Thema Komfort, sondern eben Energiesparen, aber auch das Thema Sicherheit. Alarmanlagen, so wie sie für einen selber persönlich passen. Das sind ja alles Sachen, die kommen ja auch noch damit hinzu. Also das Feld ist breit. Jeder kann.
Es muss anwenderfreundlich werden. Sind wir mal ehrlich, es gibt schon sehr, sehr viel, jetzt auch bei dir. Ich glaube mal, das ist halt das große Thema. Es muss teilweise noch anwenderfreundlicher werden und das ist oder einfacher. Es muss einfacher werden. Das ist so das Thema. Ich glaube, das wird es aber.
Um es in der Ordnung, wie ich es habe, zu machen, müsste es werden, aber ich glaube, das entbindet niemanden von der Pflicht, wenn er da Bock drauf hat, er muss sich damit beschäftigen.
Ja, gut, das sowieso. So, wir haben jetzt, ich glaube, die längste Folge am Stück somit aufgenommen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten noch ewig lang weiterquatschen. Torben, hast du noch eine Frage oder sonst?
Zum jetzigen Zeitpunkt, habe ich keine. Es waren sehr viele Infos, die gerade noch so ein bisschen im Kopf einzuordnen sind, aber es war unfassbar interessant und ich bin bei dir. Ich glaube, man hätte auch noch eine Stunde darüber sprechen können, weil man noch sehr hätte
ins Detail. Wir haben gerade an der Oberfläche gekratzt.
Ich habe es gemerkt, ja.
Aber ich weiß, dass du mir immer mal wieder so geschickt hast an coolen Sachen, Daniel. Also ich finde immer noch, dein Garagentor ist einfach genial. Ja. Also kurz für jeden, ich versuche es zu beschreiben. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause. Das Garagentor weiß natürlich, dass ihr nach Hause kommt und oben rum oder drumherum leuchten erstmal rote LEDs, die einen einweisen, so nach dem Motto, hier passiert gerade was, du darfst noch nicht reinfahren und wenn es oben ist, wird es grün. So ungefähr kann man es beschreiben, oder?
Und dann am Ende hast du noch deine Wegbeleuchtung, dass das nochmal so eine Minute anbleibt, damit du auch sicher aus der Garage wieder rausfindest,
wenn du im Dunkeln tappen musst. Ja, ist schon cool. Also von daher, es ist natürlich auch viel Spielerei, glaube ich, dabei. Oder man kann viel Spielerei einbauen, aber vor allem auch viel Nützliches. Und das ist so das Thema, wo man sich einfach mit anfreunden muss. Es hat lange gedauert, bis man solchen Computern vertraut hat. Grundsätzlich dann den Smartphones, dann dem Thema Sprachsteuerung, sage ich jetzt mal. Und jetzt muss man da vielleicht auch die Akzeptanz einfach in den Köpfe der Leute kriegen. Zumindest
ich kämpfe
ich manchmal
dafür.
Auch das Gefühl.
Jeder, der hier ist, sagt, das will ich auch. Und so fängt's an.
Sehr schön. Cool. Dann vielen Dank dir, Daniel, nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns dabei zu sein, dass wir dir so viele Fragen stellen durften.
Danke, dass ich über mein Herzensthema sprechen durfte. Sehr, sehr gerne.
Dann vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Themen habt, dürft ihr euch gerne wie immer melden. Ansonsten, freuen wir uns auf die nächste Folge und vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.